Liebe Geschwister, ich darf noch ganz kurz auf etwas hinweisen. Ich darf alle noch herzlich einladen für die letzte Arosa-Woche. Also wenn ihr vom 6. August bis 13. August noch nichts vorhabt und ihr Zeit habt, seid ihr herzlich eingeladen, nach Arosa zu kommen, ins Hotel Excelsior. Da haben wir noch sehr viele Plätze frei. Wenn jemand sagt, das ist mir zu teuer, dann soll das kein Hindernis sein. Bitte ruft an und wir sprechen darüber. Es soll auf jeden Fall möglich sein, wenn ihr das möchtet. Weiter darf ich auch noch auf die Griechenland-Freizeit hinweisen. Es hat da draußen hat es Prospekte im Oktober. Wenn es nicht mehr so heiß ist, gehen wir 12 Tage nach Griechenland und wir wollen uns dort Gedanken machen über das Wesen Gottes. Wird wahrscheinlich eine kleinere Gruppe sein, aber nichtsdestotrotz eine sicher schöne Gemeinschaft. Ich will auch noch ganz kurz beten. Lieber Vater, du bist so groß und je mehr wir dich betrachten, desto kleiner und unbedeutender werden wir und desto mehr staunen wir, dass du dich unser angenommen hast und dass du zu uns sprichst. Und das mögest du jetzt auch an diesem Morgen schenken. Amen. Ja, je mehr ich mich mit Hiob beschäftige, desto mehr wurde mir klar, was für ein wunderbarer Mann das war, was für eine Größe er hatte. Und wenn man ihn so betrachtet, in seiner Wesensart und wenn man schaut, was dieser Mann bewirken durfte, was er für eine Gesinnung hatte, wie er ein Segen sein durfte für seine Umwelt, dann wird man selber immer kleiner. Und man hat natürlich dann auch einen gewissen Respekt, über diesen Mann zu sprechen. Man fühlt sich eigentlich gar nicht würdig, über einen solchen Mann zu sprechen, der in einmaliger Weise Gott ergeben war und ein wunderbares Werkzeug in seiner Hand. Wir durften gestern sehen, dass Hiob ein unglaublich schweres Schicksal erdulden musste, aber dass sein Leben nicht nur aus diesem schweren Schicksal bestanden hatte, sondern er hatte auch eine sehr, sehr schöne Zeit vor und nach den Leiden. Nach den Leiden hat er seine Zeit wahrscheinlich ganz anders angeschaut, ich weiß es nicht, aber wenn wir gerade das Kapitel 29 näher anschauen, dann merken wir, spüren wir, wie dieser Mann eine unglaublich tiefe Beziehung zu Gott hatte und aus dieser Beziehung heraus für alle Menschen in seiner Umgebung ein Segen werden durfte. Er sagt von sich in Vers 6, als meine Schritte sich in Dickmilch badeten und der Fels neben mir Bäche von Öl ausgoss. Da war also der Fels Christus neben diesem Hiob und der ergoss eine Fülle des Geistes. Dieser Mann wurde beschenkt mit einer Fülle des Geistes. Er war ein außerordentlicher Mann. Er hatte sich eingesetzt für die Witwen, für die Elenden, für die Waisen, für die, die im Unrecht oder die zu Unrecht verurteilt wurden. Er war ein Berater für die Obersten. Er war anerkannt und wertgeschätzt bei den Ältesten, bei den Weisen.
Der Segenswunsch des Mutlosen kam auf ihn und das Herz der Witwe ließ er jauchzen. Er wurde Auge für die Blinden und er wurde Fuß für die Lahmen. Er hat sich für alle eingesetzt. Und wenn er von sich sagt, dass er das Herz der Witwe jauchzen ließ, dann deutet das darauf hin, dass er die Witwe nicht nur materiell versorgt hat, sondern er hat ihr auch Trost geschenkt. Er hat ihr zugeredet und er durfte Worte sagen, die das Herz der Witwe jauchzen ließen. Man kann sich das kaum vorstellen. Also, er hatte eine ungeheure Kompetenz und seine Worte waren gefüllt mit Segen. Durch die vielen Dienste und durch das große Ansehen des Hiob ergab sich natürlich auch eine große öffentliche Abstützung. Also er war anerkannt in der Umgebung, alle Menschen schätzten ihn außerordentlich, hatten Hochachtung vor diesem Mann. Und nachdem Hiob vielen Menschen eine Hilfe werden konnte, durfte er vielleicht auch ein Stück weit davon ausgehen, dass auch ihm geholfen wird, wenn er einmal in Not geraten würde. Da er aber Gott wohlgefällig lebte, konnte er eigentlich von einem gesicherten Leben ausgehen. Also er musste nicht unbedingt davon ausgehen, dass Gott ihn jetzt verlässt, obwohl er das ein Stück weit schon gespürt hat. Aber eigentlich hat er sich nichts zu Schulden kommen lassen. Er war wirklich Gott wohlgefällig. Und ich weiß nicht, was seine Gedanken waren, als er folgende Worte sagte in Vers 18 bis 20. Und ich sagte mir, mit meinem Nest werde ich verscheiden und wie der Phönix meine Tage zahlreich machen. Meine Wurzel wird geöffnet sein zum Wasser hin und der Tau wird auf meinem Gezweig übernachten. Meine Ehre wird frisch bei mir bleiben und mein Bogen in meiner Hand wird sich verjüngen. Also, meine Ehre wird frisch bei mir bleiben, also diese Ehre, die er bekommen hat, die wird bei ihm bleiben. Hiob musste eigentlich nicht davon ausgehen, dass er eines Tages totalen Mangel leiden sollte, auch wenn ihn dann manchmal eine Vorahnung befiel. Wir lesen in Hiob 3, Vers 25. Denn ich fürchtete einen Schrecken und er traf mich. Und wovor mir bangte, das kam über mich. Irgendwie hat er innerlich schon gespürt, etwas kommt noch auf mich zu. Etwas kommt noch auf mich zu. Auch wenn er nicht vielleicht konkret sagen konnte, was das sein wird, aber er hatte hier eine Ahnung, eine Vorahnung. Wenn man bedenkt, wie vielen Menschen er eine Hilfe und ein Segen sein konnte, dann erstaunt es schon ein wenig, dass während seiner Leidenszeit lediglich 3 respektive 4 Freunde ihn besuchten. Wo waren alle die anderen, die Witwen, die Rechtslosen? Wo waren alle die Verlorenen, die Hiob gesegnet haben? Haben diese Menschen Hiob einfach vergessen? Interessieren sie sich jetzt einfach nicht mehr für den Hiob? Was ist mit all diesen Menschen? Das waren Dutzende, Hunderte vielleicht, die den Segen des Hiob spüren durften, die ihn erleben durften. War es einfach so, dass sie sich nicht mehr interessierten für den Hiob? Bei einem Teil mag dies zutreffen, aber ich glaube, es waren nicht alle. Auch hier hat Satan perfekt dafür gesorgt, dass alle wirklichen Tröster verhindert waren und es ihnen unmöglich war, Hiob zu besuchen. Den Besuch der Freunde ließ Satan jedoch zu, weil für die Freunde nur eine Sünde des Hiob als Ursache für sein Leid in Frage kam. Und gerade das setzte Hiob noch zusätzlich zu. Jedes Mal, wenn die Freunde sagen, du, Hiob, Gott ist gerecht und wenn er dich in dieses Leid führt, dann hat er seinen Grund, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass du in deinem Leben noch irgendetwas nicht in Ordnung gebracht hast. Und das verunsicherte Hiob natürlich ein Stück weit noch zusätzlich. Der Fall Hiobs zeigt uns deutlich, die menschlichen Absicherungen können noch so groß sein, sie werden am Tage der Not zu nichts nütze sein. Wir können Reichtum aufhäufen, wir können alle Versicherungen, die es gibt, abschließen, wir können uns einen großen Freundeskreis aufbauen, wir können mit aller Weisheit viele Vorkehrungen für unsere Zukunft treffen. All dies kann uns in kürzester Zeit verloren gehen. Hiob hatte eigentlich, menschlich gesehen, die beste Absicherung, die es gibt. Er hatte tadellose Beziehungen, er hatte Reichtum, er war Gott wohlgefällig, also er musste auch nicht davon ausgehen, dass Gott ihn ein Unglück treffen ließ, musste er nicht, es war alles in Ordnung. Er hatte menschlich gesehen alle Absicherungen getroffen, die es gibt, und trotzdem an einem Tag ist alles weg. Reichtum, Ehre, Anerkennung, Gesundheit, alles ist weg. Die Menschen konnten ihn kaum mehr verstehen. Alles ist weg. Damit mich niemand falsch versteht, Hiob hat sein Vertrauen nicht auf sein Vermögen gesetzt. Das hat er nicht. Er hat immer auf Gott vertraut. Ich will an diesem Beispiel nur zeigen, dass es von uns sehr töricht ist, wenn wir unser Vertrauen in unsere Beziehungen setzen, in unseren Reichtum, in unsere Versicherungen oder was auch immer. Obwohl der Leib Jesu aus vielen treuen Geschwistern besteht, so kommen doch praktisch alle Gläubigen irgendwann einmal in die Situation, wo sie ganz alleine dastehen. Das bleibt uns nicht erspart. Das heißt aber nicht, dass unsere Geschwister untreu wären. Gar nicht. Da gibt es viele treue Geschwister, die für uns beten, aber es gibt manchmal Situationen, wo wir einfach ganz alleine dastehen. Jesus hat das erlebt vor Pilatus, Paulus hat das erlebt vor Nero im Gefängnis, Johannes hat das erlebt auf Patmos. Es gibt einfach Situationen, wo wir ganz alleine dastehen. Und wohl uns, wenn wir jetzt schon unser ganzes Vertrauen nur in unseren Gott setzen. Nicht auf unsere Versicherung, nicht auf unsere Beziehungen, die guten Beziehungen, die wir haben zu den Geschwistern, die können von einem Tag auf den anderen weg sein. Ich staune immer wieder, wie 40-jährige Gläubige sich jetzt schon ganz intensiv mit der Rentenversicherung beschäftigen. Wisst ihr, liebe Geschwister, die Rentenversicherungen, die mögen noch einige Jahre funktionieren, aber ich sage euch, in 25 Jahren funktionieren die nicht mehr. Es kommen so viele Katastrophen auf unsere Erde zu, dass auch alle unsere Versicherungen pleite gehen. Und wenn wir meinen, wir können jetzt als 40-Jährige schon Altersvorsorge betreiben, dann irren wir uns. Ich rede jetzt nicht zu den 60-Jährigen. Die müssen sich ein Stück weit mit der Altersvorsorge beschäftigen. aber und die werden auch ihre Rentenleistungen noch einige Jahre bekommen. Aber wenn wir meinen, das funktioniere in 20, 25 Jahren noch genauso gut wie heute, dann irren wir uns ganz gewaltig. Setzen wir unser Vertrauen nie auf unsere Vorsorge, auf unseren Reichtum, auf unsere Beziehungen, sondern immer nur auf unseren reichen Vater im Himmel, der uns auch in größter Armut und Not Frieden und Glückseligkeit schenken kann. Es ist etwas Schönes, wenn man erleben darf, wie es ist, wenn man sich ganz in die Hände Gottes verfallen lässt, finanziell sich ganz in die Hände Gottes fallen lässt. Man hat kein gesichertes Einkommen mehr, man hat kein festes Gehalt mehr, einfach nichts. Und man weiß, Gott führt einem auch in Situationen hinein, wo man einfach Rechnungen auf dem Tisch hat und man weiß nicht, wie man die bezahlen soll, aber man weiß, zur rechten Zeit schickt er das Geld. Er ist die absolut beste Versicherung. Das heißt nicht, dass es so ist, dass wir nie Mangel leiden werden, dass wir nie hungern müssen. Das heißt es nicht. Paulus litt auch Hunger. Wir mussten ja alle noch nie Hunger leiden. Aber er litt Hunger. Und das heißt es nicht, aber wenn wir unser Vertrauen ganz auf ihn setzen, dann kann er uns in diesem Mangel etwas geben, einen inneren Reichtum, einen inneren Frieden, eine innere Freude, die alles andere bei weitem übersteigt. Und ich merke, wie das jetzt in meiner neuen Situation für mich eine ganz große Freude ist, einfach ganz aus der Abhängigkeit des Herrn zu leben. Macht mir mehr Freude als vorher. Lesen wir weiter über die Einmaligkeit dieses Mannes, Vers 21. Man hörte mir zu und wartete und verhielt sich still gegenüber meinem Rat. Wenn Hiob einen Rat erteilte, konnten die Menschen nur noch still sein und über das Gehörte nachdenken. Seine Worte waren eine Quelle der Weisheit. Salomo sagt über die Weisen folgendes Wort, und das hat bestimmt auch bei Hiob war zutreffend bei Hiob, Sprüche 12, Vers 18, die Zunge der Weisen ist Heilung. Heilung, wirkliche Heilung. Wer weise Worte von sich geben kann, der darf Heilung sein für andere. Und es geht ja vor allem auch um die Heilung der Seele. Hiob berichtet weiter in Vers 22. Hatte ich geredet, so sagte man nichts mehr dagegen und auf sie träufelte meine Rede. Und sie warteten auf mich wie auf Regen. Ah, da ist ein durstiges Land, trocknet, ausgetrocknet und dieses Land wartet auf den Regen. Und so warteten die Menschen auf das Reden des Hiob, weil sie merkten jedes Mal, wenn er gesprochen hat, fühlte ich mich gestärkt, fühlte ich mich neu, gekräftigt und auferbaut. Immer wieder dürfen wir uns daran erinnern, dass Hiob ein wunderbares Schattenbild auf den Herrn Jesus ist. Wie ist doch die Rede Jesu auf das Volk geträufelt? Wie haben viele auf ihn gewartet wie auf Spätregen? Und die letzten beiden Verse dieses wunderbaren Kapitels, die sind gerade im Blick auf Jesus Christus eine ganz beglückende Tatsache. Unser Kleinglaube, unser mangelndes Vertrauen auf den Herrn könnte Gott schon manchmal betrüben. Ist er nicht oft traurig, wenn er sieht, wie wenig wir ihm zutrauen? Wenn wir immer wieder daran zweifeln, dass er uns versorgt, wenn wir nicht glauben können, dass er uns auch in Schmerzen durchtragen kann? Ich meine, vor uns stehen noch einige Schmerzen und gerade die Elterngeschwister wissen, die stehen vielleicht vor einer Operation und das Aufwachen nach einer Operation ist nicht sehr angenehm, meistens mit Schmerzen verbunden und dann überfällt einem so die Angst und denkt, wie ist das und wie kann ich das ertragen, wenn ich dann vielleicht über Tage einfach Schmerzen habe und Schmerzen und ich komme nicht raus. Ist er nicht oft traurig, wenn wir daran zweifeln, dass er uns immer hört und versteht? Ist er nicht oft traurig, wenn wir nicht daran glauben können, dass ihm gar keine Missgeschicke passieren können? Ja, vielleicht denken wir, dass er sehr traurig darüber ist und dass er mit uns irgendwann einmal die Geduld verliert, weil wir so träge und weil wir geistig so unflexibel sind. Vielleicht hat unser Herr irgendwann einmal genug von uns. Vielleicht sind wir irgendwann einmal nicht mehr tragbar für ihn. Menschen, die immer mehr in diese Gedanken hineingeraten, die stehen in der Gefahr, von der Schwermut heimgesucht zu werden. Wenn sie immer denken, jetzt ist dann fertig mit der Geduld des Herrn. Jetzt ist fertig. Er kann mich wahrscheinlich nicht mehr tragen. Und wenn wir über unseren eigenen Kleinglauben und über unser mangelndes Vertrauen betrübt sind, dann sollten wir etwas ganz besonders machen. Wenn wir betrübt sind über unser mangelndes Vertrauen, liebe Geschwister, dann schaut in das Angesicht unseres Herrn Jesus Christus. Schaut ihn an. Und was werden wir sehen? Vers 24. Ich lächelte denen zu, die kein Vertrauen hatten. Und dann nahmen sie das Leuchten meines Gesichts auf. Machen wir das nächste Mal, wenn wir kein Vertrauen haben. Schauen wir in sein Angesicht. Und was macht er? Er lächelt uns zu. Und wir dürfen das Leuchten seines Angesichts aufnehmen. Wir haben kein Vertrauen in Gottes Fürsorge und Größe. Und was macht er? Er lächelt uns einfach zu und wir freuen uns über seine Barmherzigkeit und seine Liebe. Plötzlich können wir das Leuchten seines Gesichtes aufnehmen und selber leuchten. Durch diese Barmherzigkeit werden wir mit einem Mal auch zu Lichter für andere und wir fühlen uns unendlich geliebt und getragen, wenn er uns zulächelt. Der letzte Vers ist eine Aussage, die wir uns bei Hiob gar nicht so gut vorstellen können, dafür umso mehr bei Christus. Ich wählte für sie den Weg aus und als Haupt thronte ich wie ein König unter der Kriegsschar, wie einer, der Trauernde tröstet. Wer konnte dies schon erfassen? Unser Herr Jesus hat für uns alle den Weg ausgewählt, den Weg, den wir gehen. Und den Weg, den wir gehen, ist für jedes einzelne von uns der beste Weg. Glauben wir das? Gott weiß ganz genau, was wir brauchen für unseren Weg. Und er wird auch mit allen unseren Macken und mit allen unseren Schwachheiten und Unzulänglichkeiten wird er fertig. Unser Vater im Himmel ist größer als alles. Er ist größer als unser Unvermögen. Er ist größer als unser Kleinglaube. Er ist größer als alle unsere Fehltritte. Oder denken wir manchmal, in meinem Leben ist so vieles außer Kontrolle geraten. Durch mein ständiges Versagen bin ich nicht mehr auf dem Weg, den er für mich vorgesehen hat. Hat Gott die Kontrolle über seinen Plan verloren, als die 10 Brüder den Josef aus Hass als Sklave verkauften? Hat er da die Kontrolle verloren? Unser Versagen macht ihm keinen Strich durch die Rechnung. Er hat lange bevor die Welt erschaffen wurde, unsere Herzen erforscht und er hat erkannt, wo wir ungehorsam sein werden. Er hat gesehen, wo sich unsere Herzen verhärten und er kennt Mittel und Wege, um unsere Hartnäckigkeit zu beseitigen. Es lohnt sich nicht, ungehorsam zu sein. Es lohnt sich nicht. Es hat immer Schmerzen zur Folge. Es lohnt sich wirklich nicht. Aber wenn wir ungehorsam sind, ist unser Gott noch lange nicht am Ende. Manche glauben, dass Gott bei der Unbußfertigkeit einiger Geschöpfe am Ende seines Lateins wäre. Sie denken, Gott sei ratlos geworden, dabei sind seine Wege unausforschlich. Unser Gott hat für jeden Fall den richtigen Erziehungsweg. Noch einmal, er ist größer als alles. Nehmen wir das mit. Er ist größer als alles. Seine Wege gehen durch Sterben und Gericht, doch sie enden alle in der Herrlichkeit. Den Weg, den Christus für uns ausgewählt hat, ist ein wunderbarer Weg, ein idealer Weg, ein Weg, der optimal zu unserem Wesen passt. Und eine Eigenart ist es, jeder von uns möchte in einer Sache besonders gut sein. Oder er möchte in einer Sache den Geschwistern oder den Mitmenschen besonders gefallen. Er möchte, dass die anderen sehen, was er kann oder wie er etwas gut macht. Und gerade da lässt uns Gott das oft nicht zu. Er verhindert das ständig. Manchmal ein Leben lang verhindert er das, was wir unbedingt wollen. Und ohne dass wir es merken, lässt er uns in anderen Bereichen zum Segen werden, in denen wir nicht uns vorgenommen haben, hier wollen wir den anderen ein Segen sein, hier möchten wir den anderen gefallen. Er wirkt ganz besonders da, wo es uns gar nicht auffällt. Und da, wo wir unbedingt möchten, dass es die anderen sehen, da lässt er es nicht gelingen. Und das ist Gnade. Das ist ein Geschenk, dass wir uns nicht überheben. Jeder hat hier ein anderes, was er tragen muss. Der eine hat Probleme mit seiner Ehe, der andere hat Probleme mit seinen Kindern, der dritte hat Probleme am Arbeitsplatz. Der vierte hat Probleme mit der Gesundheit. Bei jedem ist es was anderes. Christus ist das Haupt seiner Gemeinde und die Gläubigen sind in einem gewissen Sinne auch eine Kriegsschar. Wir haben ja gelesen. Und thronte wie ein König unter der Kriegsschar, wie einer, der Trauernde tröstet. Und wir sind auch eine Kriegsschar, da Paulus uns darauf hinweist, dass wir einen guten Kampf zu kämpfen haben, in welchen wir auch die richtige Waffenrüstung zu tragen haben. In diesem Kampf gibt es viele Tränen und Traurigkeit. Paulus hatte im Philipperbrief fast nur Traurigkeit auf Traurigkeit. Ich hatte fast nur Traurigkeit auf Traurigkeit und ausgerechnet dort schreibt er so viel von der Freude, wie sonst an keinem Ort. In diesem Kampf gibt es auch viele Tränen und Traurigkeit, doch unser Haupt wird uns in einer Weise trösten, die alle unsere Erwartungen bei weitem übertreffen werden. Wir dürfen miterleben, wie unser Gott jeden Fluch unseres Lebens in Segen verwandeln wird. Was wird das für eine Freude sein? Der Trost unseres Herrn wird so wunderbar sein, dass wir nur schon wegen dieses Trostes auf kein erlebtes Leid mehr verzichten wollen. Glauben wir das? Wir werden so viel leiden und erdulden, und wenn er uns dann tröstet, werden wir sagen, ich möchte auf keines dieser Leiden mehr verzichten. Und nun kommt das Ende des Schweigens. Vielleicht verstehen wir nun die Aussage meines Großvaters, der von Hiob sagte, ich fing an, diesen Mann zu beneiden. Hiob war ein Gottesmann sondergleichen. Sein geistiger Reichtum war einmalig, seine Herzenshaltung vorbildlich. Wen wundert es da noch, dass der Allmächtige voller Stolz auf die Makellosigkeit und Vorbildlichkeit dieses Mannes hinwies? Satan konnte keine einzige Anklage hervorbringen, da, obwohl er der perfekte Ankläger ist. Auch diese Tatsache darf uns erstaunen. Wir haben gesehen, Hiob war ein unvergleichlicher Mann, der sich nichts zu Schulden kommen ließ. Dieser Mann wird nun mit einem Leiden bombardiert wie kaum ein zweiter. Und das Schlimmste an allem war wohl die Tatsache, dass Hiob von der Gegenwart Gottes gar nichts mehr spürte. Er war schon da, Gott war schon da, aber er spürte nichts, absolut nichts. Für Hiob war Gott unauffindbar. Er gab ihm keine Antwort. Hiob fühlte sich in äußerster Gottesferne. Es war eine Hölle, ein grausames Gottesgericht. Und dieses Gericht traf ihn völlig unschuldig. Er hatte es absolut nicht verdient. Auch in diesem Punkt gleicht er unserem Herrn Jesus Christus. Und dann endlich kommt der Tag, wo Gott erscheint, wo er wieder zu Hiob spricht. Doch Gott verhält sich ganz anders, als wir es gemacht hätten. Ich hätte dem Hiob sofort erklärt, weshalb er diese Not durchstehen musste. Ich hätte ihn getröstet, weißt du, Hiob, ich wusste da etwas, da oben und so weiter und so fort, und jetzt wirst du verstehen, warum dich das Leid getroffen hat. Von Gottes Seite kam nichts dergleichen. Gott beginnt seine Rede wie folgt. Wer ist es, im Kapitel 38, Vers 2, wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, dann will ich dich fragen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mir mit, wenn du Einsicht kennst. Nach dieser Einleitung wird Hiob von Gott mit Dutzenden von Fragen überhäuft. Er stellt ihm während fast vier Kapiteln, stellt er ihm eine Frage nach der anderen. Ist das seelsorgerlich geschickt? Einem Menschen, der so tief im Elend sitzt, einfach nur Fragen zu stellen? Aus der Sicht Gottes war das das Richtige. Gott geht auf die Fragen des Hiob gar nicht ein, sondern er stellt selbst einen ganzen Katalog von Fragen und bei seinem Erscheinen wird Hiob vorerst nicht von seinen Leiden befreit. Er litt immer noch. Das Schicksal Hiobs wurde erst nachher gewendet. Ich weiß nicht, wie Hiob sich damals fühlte, als der Herr ihm erschien, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er eine große Erleichterung spürte. Endlich spricht der Allmächtige zu mir. Endlich darf ich ihn sehen. Endlich nimmt er sich meiner an. Wenn man Gott hören und sehen darf, dann verlieren die Leiden an Bedeutung. Dann spielt es keine Rolle mehr, in welcher Verfassung der Leib ist. Liebe Geschwister, das dürfen immer wieder Menschen erleben, die in eine große Not hineinkommen, sei es im Gefängnis, unter Folterqualen oder nach einer Operation, wenn sie Schmerzen haben am ganzen Körper, dass plötzlich die Gegenwart Gottes da ist und man ist der glücklichste Mensch, den es gibt. Das können wir uns menschlich gar nicht vorstellen. Dass Geschwister, die gefoltert wurden, die unsagbare Schmerzen haben und Elend im Gefängnis auf dem kalten Steinboden liegen, dass die plötzlich eine Glückseligkeit verspüren, die alles andere in den Schatten stellt. Liebe Geschwister, wir müssen mehr mit der Gegenwart Gottes rechnen, nicht mit den äußeren Umständen. Und wenn wir schwere Wege vor uns haben, wollen wir auf ihn schauen und hoffen, dass er uns seine Gegenwart spüren lässt. Es gibt natürlich dann auch Zeiten, wo wir sie nicht spüren, so wie bei Hiob. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo er plötzlich da ist und man fühlt sich total getragen. Seine Gegenwart ist einfach das Größte. Es müssen dann auch nicht alle Fragen beantwortet sein. Hauptsache, er ist da und wir hören ihn. Seine Gegenwart trägt durch, seine Gegenwart tröstet und macht ganz ruhig, auch mitten im Leid. Dort, wo er ist der Himmel, dort ist das Paradies. Auch dann, wenn wir im Gefängnis sitzen oder auf dem Krankenbett, wenn er da ist, dann sind wir im Paradies. Der erste Satz, den der Herr sprach, lautete wie folgt: Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Ich will jetzt zuerst einmal auf die Frage eingehen, wer ist es? Die Frage nach der Person, die den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis verdunkelt, kann jeder für sich selbst beantworten. Letztlich spricht jedes Geschöpf irgendwann einmal Worte ohne Erkenntnis aus, da nur Worte, die sich mit der Wahrheit und dem Leben verbunden haben, Worte der Erkenntnis sind. Erkenntnis heißt ja eins sein, eins gemacht sein mit etwas, mit dem Wissen Gottes, mit der Kenntnis Gottes. Unser Leben muss sich eins machen mit dem Wissen Gottes. Und wenn wir das Wissen Gottes nur im Kopf haben und es sich nicht mit unserem Leben verbunden hat, dann sind es Worte ohne Erkenntnis. Da können wir noch so viele biblisches Wissen verbreiten. Es sind Worte ohne Erkenntnis. Das Wissen, das wir im Kopf haben, muss sich mit unserem Leben verbinden. Unbedingt. Sonst werden wir zu solchen, die Worte ohne Erkenntnis aussprechen. Diese Aussage bezeugt uns aber auch noch eine andere Tatsache. Der Ratschluss wird mit Worten ohne Erkenntnis verdunkelt. Wenn wir Worte ohne Erkenntnis aussprechen, dann verdunkeln wir den Ratschluss Gottes. Dann hüllen wir den ein und andere können ihn nicht sehen. Wie oft wird einfach so ohne Erkenntnis dahin geredet? Die Menschen von heute wissen viel, sie haben eine enorme Kenntnis über viele Dinge, aber weil sie ohne Erkenntnis reden, verdunkeln sie den Ratschluss und wahrscheinlich handelt es sich hier eben um den Ratschluss Gottes. Doch geben wir Acht, wir stehen genau in der gleichen Gefahr, dass wir die Erkenntnis oder den Ratschluss verdunkeln, indem wir Worte ohne Erkenntnis reden. Indem wir nur Worte mit Kenntnis reden. Gläubige, die in ihrem Herzen nicht erkannt haben, dass alles aus Gott, durch Gott und in Gott hineinkommen kommt, verdunkeln den Ratschluss Gottes, dass sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen wird. Sie verdunkeln auch den Ratschluss Gottes, dass alles unter ein Haupt zusammengefasst werden soll. Und wir verdunkeln den Ratschluss Gottes, indem wir immer wieder uns selbst und den anderen vormachen wollen, dass es auf unsere Anstrengung ankommt, indem wir Anerkennung bei Menschen suchen. Wisst ihr, wenn wir Anerkennung bei Menschen suchen, dann geben wir damit indirekt zu, dass wir eigentlich möchten, dass der andere sieht, dass ich doch eine gewisse Leistung erbringe, die eben mehr wert ist, als was der Bruder bringt oder die Schwester bringt. Und so verdunkeln wir den Ratschluss Gottes, wenn wir Anerkennung bei den Menschen suchen. Offensichtlich haben diese Worte Gottes den Hiob sehr getroffen, weil er 5 Kapitel später Gott mit folgenden Worten antwortet. In Kapitel 42, Vers 2: Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Was sollen wir hierzu sagen, wenn ein Hiob, der kaum mit einem zweiten verglichen werden kann, der in den Augen Gottes rechtschaffen war, vollende, gerade, der über einen gewaltigen inneren Reichtum verfügte, der die Fülle des Geistes hatte, wenn ein solcher Mann sagt, so habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Die Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte, was sind dann wir? Mit einem Mann dieses Kalibers können wir uns gar nicht vergleichen. Ein Mann mit diesem Kaliber ist vor dem Angesicht Gottes in seinen eigenen Augen plötzlich bedeutungslos. Seht ihr, liebe Geschwister, wenn ihr Gott wirklich begegnet, wenn ihr in seiner Gegenwart steht, dann spürt ihr gleichzeitig die völlige Bedeutungslosigkeit von euch selber. Keiner von uns kann sich hier mit Hiob messen, nicht einer. Und wir denken manchmal, weiß, was wir sind, weil wir dieses und jenes wissen. Und Hiob: Ich verstand nichts. Ich verstand nichts. Gibt es irgendeiner, der vor dem Angesicht Gottes bestehen könnte? Und wir Narren sind immer wieder stolz auf unsere Bekehrung, auf unser Bibelwissen, auf unsere vermeintlichen Erkenntnisse. Wann begreift unser Herz endlich, dass wir aus uns selbst total unfähig und untauglich sind? Vor dem Angesicht Gottes besteht nur derjenige, der die Gerechtigkeit Jesu Christi zu 100% im Glauben für sich in Anspruch genommen hat. Oder gibt es jemand, der glaubt, er könne hier vor das Angesicht Gottes erscheinen, ohne die Gerechtigkeit Jesu Christi? Mit irgendeiner Leistung? Nichts. Unmöglich. Nur das, was ihr von dem Herrn Jesus für euch in Anspruch genommen habt, genügt. Alles andere ist wertlos. Oder gibt es noch jemand, der von sich denkt, dass er vor Gott doch noch etwas präsentieren könnte, nur weil er sich selbst als überdurchschnittlicher Christ einstuft? Hiob war mehr als überdurchschnittlich gut. Hiob beendete seine Rede mit folgenden Sätzen: Höre doch, und ich will reden. Ich will dich fragen, und du sollst es mich wissen lassen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Jetzt habe ich dich gesehen, alles andere kann ich nun verwerfen, alles andere verliert an Bedeutung, dein Anblick lässt uns alles andere bedeutungslos werden. Zum Glück dürfen wir wissen, dass uns der Vater im Himmel die Gerechtigkeit und die Heiligkeit und die Vollkommenheit seines Sohnes im Glauben zur Verfügung stellt. Und wenn wir mal vor dem Angesicht des Vaters erscheinen, können wir nur mit dieser Gerechtigkeit vor ihm bestehen. Amen. Ja, ich bete. Ja, lieber Vater, wir sind wirklich klein und bedeutungslos aus uns selbst. Und umso mehr erstaunt es uns, dass du uns mit deiner Gerechtigkeit beschenkst, mit deiner Vollkommenheit und deiner Heiligkeit, dass wir das einfach heute schon im Glauben annehmen dürfen. Wir danken dir dafür. Amen.